Die Taufe Jesu und die Sühne der Sünden. Matthäus Kapitel 3 Vers 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gibt es jemanden, der noch unter der Sünde leidet? Wurde unsere Bindung an die Sünde beendet? Ja. Unser Herrgott hat für alle Menschen die Fesseln der Sünde zerschnitten. Alle, die unter der Sünde arbeiten, sind Sklaven. Er hat alle unsere Sünden beseitigt. Gibt es noch jemanden, der unter Sünde leidet? Wir müssen verstehen, dass unser Kampf gegen die Sünde beendet ist. Wir werden nie wieder unter Sünde leiden. Unsere Bindung an die Sünde endete, als Jesus uns erlöste, alle Sünden endeten auf einmal. Alle unsere Sünden wurden von seinem Sohn gesühnt. Gott hat für alle unsere Sünden durch Jesus bezahlt, der uns für immer befreit hat. Wissen Sie, wie sehr Menschen unter ihren Sünden leiden? Es begann mit der Zeit von Adam und Eva. Die Menschheit leidet unter den von Adam geerbten Sünden. Aber unser Gott hat einen Bund geschlossen, der in Genesis Kapitel 3 Vers 15 geschrieben steht, und der Bund bestand darin, dass er alle Sünder befreien würde. Er sagte, dass die Menschen durch das Opfer Jesu Christi durch Wasser und Geist von ihren Sünden erlöst würden. Und als die Zeit gekommen war, sandte er unseren Erlöser Jesus, um unter uns zu leben. Er versprach auch, Johannes den Täufer vor Jesus zu schicken, und er hielt sein Versprechen. In Markus Kapitel 1 Vers 1 bis 8, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie geschrieben steht in Jesajas, dem Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine Steige. Johannes kam und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Bewohner von Jerusalem, und sie wurden im Jordanflusse von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte: Es kommt nach mir, der stärker ist als ich, dessen ich nicht würdig bin, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich zwar habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geiste taufen. Johannes der Täufer, der Zeuge und Vorläufer des Evangeliums. Wer ist Johannes der Täufer? Der letzte Hohepriester und der Vertreter der gesamten Menschheit. Diejenigen, die an Jesus glauben, sind getauft worden. Taufe bedeutet, gewaschen werden, begraben werden, untergetaucht werden, übergehen. Als Jesus getauft wurde, wurde die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Gerechtigkeit ist die Kaiosyne, auf Griechisch, was gerecht sein bedeutet, und es bedeutet auch am angemessensten, am passendsten. Für Jesus bedeutete die Taufe, dass er auf die angemessenste und angemessenste Weise zum Erlöser wurde. Daher erhalten diejenigen, die an Jesus glauben, das Geschenk der Erlösung von Gott, indem sie an das Wasser der Taufe Jesu, das Kreuz und den Geist glauben. Im Neuen Testament ist Johannes der Täufer der letzte Hohepriester des Alten Testaments. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 11 Vers 10 bis 11 an. Die Heilige Schrift sagt, dass Johannes der Täufer der Vertreter der Menschheit ist. Und als Hohepriester in der Ära des Neuen Testaments übertrug er alle Sünden der Welt auf Jesus, so diente er dem Hohepriestertum des Alten Testaments. Jesus hatte direkt über Johannes Zeugnis abgelegt. Er sagte in Matthäus Kapitel 11 Vers 13 bis 14, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elias, der kommen soll. Johannes der Täufer, der Jesus taufte, war also ein Nachkomme des Hohenpriesters Aaron und der letzte Hohepriester. Auch die Bibel bezeugt, dass Johannes im Alten Testament ein Nachkomme Aarons war, Lukas Kapitel 1 Vers 5, 1. Chronik Kapitel 24 Vers 10. Warum lebte Johannes dann allein in der Wildnis, gekleidet in ein Tuch aus Kamelhaaren? Das Hohepriestertum übernehmen. Und als Vertreter der Menschheit konnte Johannes der Täufer nicht unter Menschen leben. Also rief er den Menschen zu, tut Buße, opfern Brot. Und taufte sie für die Frucht der Buße, die die Menschen zu Jesus zurückführte, der alle ihre Sünden wegnehmen würde. Johannes der Täufer übergab die Sünden der Welt zu unserer Erlösung an Jesus. Zwei Arten der Taufe. Warum taufte Johannes der Täufer Menschen? Menschen dazu zu bringen, all ihre Sünden zu bereuen und an die Taufe Jesu zur Erlösung zu glauben. Johannes der Täufer taufte Menschen und taufte dann Jesus. Die erste war die Taufe der Buße, die Sünder dazu aufrief, zu Gott zurückzukehren. Viele Menschen, die die Worte Gottes durch Johannes hörten, gaben ihre Götzen auf und kehrten zu Gott zurück. Die zweite Taufe war die Taufe Jesu, die Taufe, die alle Sünden der Welt auf Jesus übertrug. Johannes der Täufer taufte Jesus, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft, um alle Menschen von ihren Sünden zu retten, Matthäus Kapitel 3 Vers 15. Warum musste Johannes Jesus taufen? Um die Sünden der Welt auszulöschen, musste Gott zulassen, dass Johannes alle Sünden an Jesus weitergab, damit Menschen, die an Jesus glaubten, gerettet werden konnten. Johannes der Täufer war der Diener Gottes, dessen Aufgabe es war, der gesamten Menschheit zu helfen, von ihren Sünden gewaschen zu werden, und er war der Vertreter der Menschheit, der das Evangelium der Erlösung bezeugte. Deshalb musste Johannes allein in der Wildnis leben. Zur Zeit Johannes des Täufers war das Volk Israel bis ins Mark korrupt und verrottet. So hatte Gott im Alten Testament, Maleachi Kapitel 4 Vers 5 bis 6, gesagt, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf dass ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. In den Augen Gottes waren alle Menschen Israels, die Jehova anbeteten, korrupt. Niemand war vor ihm gerecht. Die religiösen Führer des Tempels, zum Beispiel Priester, Gesetzgelehrte und Schriftgelehrte, waren bis ins Mark besonders verdorben. Israel und die Priester brachten kein Opfer nach dem Gesetz Gottes dar. Die Priester hatten das Handauflegen und das Blutopferritual aufgegeben, das Gott ihnen zur Sühne ihrer Sünden beigebracht hatte. Es wird berichtet, dass die Priester in den Tagen Maleachis das Opfer, das Handauflegen und das Blutopfer im Ritual aufgegeben hatten. Deshalb konnte Johannes der Täufer nicht bei ihnen bleiben. Also ging Johannes der Täufer hinaus in die Wüste und schrie. Was hat er gesagt? In Markus Kapitel 1 Vers 2 bis 3 heißt es mit den Worten des Propheten Jesaja, wie geschrieben steht in Jesajas, dem Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine Steige. Die Stimme in der Wüste rief den Menschen die Taufe der Umkehr zu. Was ist die Taufe der Buße, von der die Bibel spricht? Es ist die Taufe, nach der Johannes der Täufer rief, die Taufe, die die Menschen zu Jesus zurückruft, damit sie an Jesus glauben, der all ihre Sünden wegnehmen und sie retten würde. Die Taufe der Busse sollte sie zur Erlösung führen. Tut Busse und lasst euch taufen, und Jesus wird sich auf dieselbe Weise taufen lassen, um alle eure Sünden wegzunehmen. Johannes der Täufer rief, dass Jesus alle Sünden der Welt wegnehmen und am Kreuz gerichtet werden würde, um alle Menschen zu retten, damit sie zu Gott zurückkehren könnten. Ich zwar habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geiste taufen, Markus Kapitel 1 Vers 8. Wird euch mit Heiligem Geiste taufen, bedeutet, alle deine Sünden abzuwaschen. Taufen bedeutet, waschen. Die Taufe Jesu am Jordan zeigt uns, dass der Sohn Gottes auf diese Weise getauft wurde und alle unsere Sünden hinwegnahm, um uns zu retten. Deshalb müssen wir uns von der Sünde abwenden und an ihn glauben. Er ist das Lamm, das die Sünden aller Menschen wegnimmt. Und das ist das Evangelium der Erlösung, das Johannes der Täufer bezeugte. Die Aufgabe des Hohepriesters zur Sühne der Sünden. Wer hat den Weg zur Erlösung bereitet? Johannes der Täufer. Der Prophet Jesaja hatte prophezeit, redet zum Herzen Jerusalems und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand Jehovas Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden, Jesaja Kapitel 40 Vers 2. Jesus Christus hat die Sünden von dir und mir und jedem ohne Ausnahme weggenommen. Die Erbsünde, die gegenwärtigen Sünden und sogar zukünftige Sünden wurden durch seine Taufe weggewaschen. Er hat uns alle erlöst. Wir alle sollten über Erlösung Bescheid wissen. Um von all unseren Sünden gerettet zu werden, müssen wir an das Evangelium glauben, das besagt, dass Johannes der Täufer alle Sünden durch die Taufe auf Jesus übertragen hat. Es ist ein Missverständnis zu denken, dass, weil Gott Liebe ist, wir durch das alleinige Glauben an Jesus in das Himmelreich eingehen können, auch wenn wir Sünde in unseren Herzen haben. Um von all unseren Sünden erlöst zu werden, müssen wir an seine Taufe glauben, durch die Johannes der Täufer alle Sünden der Welt an Jesus weitergegeben hat. Durch das Wasser übertrug Johannes der Täufer alle Sünden der Menschheit auf Jesus. Das Erste, was Gott tat, um uns zu retten, war, Johannes in diese Welt zu schicken. Der Bote Gottes, Johannes der Täufer, wurde als Botschafter des Königs gesandt, der durch die Taufe alle Sünden der Welt auf Jesus übertrug. Er übte das Hohepriestertum der gesamten Menschheit aus. Gott sagte uns, dass er seinen Boten Johannes den Täufer zu uns geschickt habe. Ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Vor deinem Angesicht bedeutet vor Jesus. Aus welchem Grund sandte er Johannes vor Jesus? Es ging darum, alle Sünden der Welt durch die Taufe an Jesus, den Sohn Gottes, weiterzugeben. Er wird deinen Weg vor dir bereiten. Das ist es, was er meinte. Wer hat den Weg bereitet, damit wir erlöst werden und in den Himmel kommen können? Johannes der Täufer. Dein bedeutet Jesus und mein bedeutet Gott selbst. Wenn er also sagte, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird, was bedeutet das? Wer bereitet uns den Weg, damit wir in den Himmel kommen? Johannes der Täufer hat alle unsere Sünden an Jesus weitergegeben, damit wir glauben, dass Jesus alle unsere Sünden für uns abgewaschen hat. Seine Aufgabe bestand darin, die Sünden weiterzugeben und Jesus Christus zu taufen. Es waren Jesus und Johannes, die es uns ermöglichten, an die Wahrheit zu glauben und erlöst zu werden. Wovon hängt unser Seelenheil ab? Sie hängt davon ab, ob wir an die Werke Jesu, des Sohnes Gottes, glauben und an die Tatsache, dass der Bote Gottes alle Sünden der Welt auf ihn übertragen hat. Wir alle sollten das Evangelium kennen, das die Sünde wegnimmt. Gott der Vater sandte seinen Boten voraus, der seinen Sohn taufen sollte, und machte ihn zum Stellvertreter der Menschheit. So vollendete er das Werk der Erlösung für uns. Gott sandte seinen Diener Johannes den Täufer, um seinen Sohn zu taufen, damit Johannes der Täufer den Weg zur Erlösung für diejenigen bereiten konnte, die an seinen Sohn glaubten. Das ist der Grund für die Taufe Jesu. Die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, war eine Erlösung, durch die alle Sünden der Menschheit auf Jesus übertragen wurden, damit alle Menschen an Jesus glauben und in den Himmel kommen konnten. Sogar die zukünftigen Sünden der Menschheit wurden durch seine Taufe auf Jesus übertragen. Jesus und Johannes der Täufer haben uns gemeinsam den Weg in den Himmel bereitet. Auf diese Weise offenbarte Gott durch Johannes den Täufer das Geheimnis der Erlösung. Als Stellvertreter eines jeden von uns taufte Johannes der Täufer Jesus, damit wir an unsere Erlösung glauben und in den Himmel kommen können. Durch die Taufe übertrug er alle Sünden auf Jesus. Das ist die freudige Nachricht der Erlösung, das Evangelium. Warum wurde Johannes der Täufer geboren? Durch wen können wir an Jesus glauben? Johannes der Täufer. In Malachi Kapitel 3 Vers 1 steht geschrieben, siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Man muss die Bibel sorgfältig lesen. Warum sandte Gott seinen Boten vor Jesus? Warum wurde Johannes der Täufer 6 Monate vor Jesus geboren? Wir müssen verstehen, worum es in der Bibel geht. Im Alten Testament gibt es einen Abschnitt über den Dienst des Hohepriesters Aaron. Aaron war der ältere Bruder von Moses. Er und seine Söhne wurden von Gott zu Priestern gesalbt. Die anderen Leviten arbeiteten unter ihnen und brachten ihnen verschiedene Utensilien, mischten den Teig für das Brot und dergleichen, während die Söhne Aarons das Opfer in der heiligen Stiftshütte darbrachten. So wurden die Söhne Aarons gesalbt, um die gleiche Menge Arbeit untereinander aufzuteilen, aber am Versöhnungstag, dem 10. Tag des 7. Monats, brachte allein der Hohepriester das Sühneopfer für sein Volk dar. In Lukas Kapitel 1 Vers 5 gibt es eine Geschichte über die Abstammung von Johannes dem Täufer. Wir müssen diesen Boten Gottes richtig verstehen, um Jesus richtig zu verstehen. Wir neigen dazu, viel über Jesus nachzudenken, ignorieren aber viel über Johannes den Täufer, der vor ihm kam. Ich möchte Ihnen helfen, das zu verstehen. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie geschrieben steht in Jesajas, dem Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird, Markus Kapitel 1 Vers 1 bis 2. Das Evangelium des Himmels beginnt immer mit Johannes dem Täufer. Wenn wir Johannes den Täufer gut verstehen, können wir das Evangelium der Erlösung Jesu klar verstehen und daran glauben. Es ist vergleichbar damit, den Botschaftern zuzuhören, die wir in die ganze Welt entsandt haben, um die Situation aller Nationen zu verstehen. Wenn wir von Johannes dem Täufer wissen, können wir die Erlösung Gottes sehr gut verstehen. Wie schade ist es jedoch, dass heutzutage so viele Christen die Bedeutung von Johannes nicht erkennen. Gott hat Johannes den Täufer nicht gesandt, weil er gelangweilt war und nichts anderes zu tun hatte. In allen 4 Evangelien des Neuen Testaments geht es um Johannes den Täufer, bevor es um die Erlösung Jesu geht. Aber die Evangelisten von heute ignorieren Johannes den Täufer völlig und sagen den Menschen, dass es ausreicht, an Jesus zu glauben, um gerettet zu werden. Sie verleiten die Menschen tatsächlich dazu, ihr ganzes Leben lang als Sünder zu leben und in der Hölle zu landen. Wenn sie einfach an Jesus glauben, ohne die Rolle von Johannes dem Täufer zu verstehen, wird das Christentum für sie zu einer weiteren Religion. Wie können sie von ihren Sünden erlöst werden, wenn sie die Wahrheit nicht kennen? Es ist unmöglich. Das Evangelium der Erlösung ist weder so einfach noch so leicht. So viele Menschen denken, dass die Erlösung in unserem Glauben an das Kreuz liegt, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Aber wenn man nur an die Kreuzigung glaubt, ohne die Wahrheit über die Weitergabe der Sünden zu kennen, wird kein noch so großer Glaube zu einer vollständigen Erlösung führen. Deshalb sandte Gott Johannes den Täufer, um die Welt wissen zu lassen, wie die Erlösung vollzogen werden sollte und wie Jesus die Sünden der Welt wegnehmen würde. Nur wenn wir die Wahrheit kennen, werden wir verstehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der all unsere Sünden auf sich genommen hat. Johannes der Täufer erzählt uns von der Wahrheit der Erlösung. Er erzählt uns, wie er kam, um die Göttlichkeit Jesu zu bezeugen, wie die Menschen ihn nicht aufnehmen wollten, als das Licht in diese Welt kam. Es wird auch im Johannes 1 bezeugt, dass Johannes der Täufer derjenige war, der das Evangelium der Erlösung vorbereitete, indem er Jesus Christus taufte. Wenn wir nicht das Zeugnis von Johannes dem Täufer über die Erlösung hätten, wie könnten wir dann an Jesus glauben? Wir haben Jesus nie gesehen, und wenn wir aus verschiedenen Kulturen und Religionen kommen, wie ist es dann möglich, an Jehova zu glauben? Wie können wir Jesus Christus kennen, wenn es so viele verschiedene Religionen auf der Welt gibt? Woher sollten wir wissen, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war, der uns erlöst hat, indem er alle Sünden der Welt auf sich genommen hat? Deshalb müssen wir in das Alte Testament schauen, um von Anfang an die Worte der Erlösung zu finden und zu erkennen, dass Jesus unser Erlöser ist. Wir müssen uns das richtige Wissen aneignen, um richtig glauben zu können. Ohne wahres Wissen können wir nichts tun. Um an Jesus zu glauben und gerettet zu werden, müssen wir das Evangelium der Erlösung kennen, das Johannes der Täufer bezeugt hat, und seine Rolle darin. Um vollkommenen Glauben an Christus zu haben, müssen wir die Wahrheit über die Erlösung kennen. Deshalb müssen wir die Wahrheit der Erlösung in Jesus kennen, wie Jesus sagte, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen, Johannes Kapitel 8 Vers 32. Die Beweise in der Bibel. Von welchem Punkt aus beginnen die vier Evangelien? Mit dem Auftreten von Johannes dem Täufer. Lassen Sie uns weitermachen und alle Erlösungsbeweise in der Bibel untersuchen. Lassen Sie uns herausfinden, was die vier Evangelien über Johannes den Täufer sagen, wer er war, warum er, der Vertreter der Menschheit, oder der letzte Hohepriester, genannt wurde und wie alle Sünden der Welt durch ihn an Jesus weitergegeben wurden und ob Jesus alle Sünden auf sich genommen hat oder nicht. Alle vier Evangelien beginnen mit Johannes dem Täufer. Johannes Kapitel 1 Vers 6 verrät uns den wichtigsten Faktor im Evangelium. Es sagt uns, wer die Aufgabe erfüllt hat, alle Sünden der Welt an Jesus weiterzugeben. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, auf das er zeugte von dem Lichte, damit alle durch ihn glaubten, Johannes Kapitel 1 Vers 6 bis 7. Es heißt, dass, damit alle durch ihn glaubten, und dass er, auf das er zeugte von dem Lichte. Das Licht ist Jesus Christus. Das bedeutet, dass Johannes von Jesus Zeugnis ablegen sollte, damit alle durch ihn glauben können. Schauen wir uns nun Matthäus genauer an. In Matthäus Kapitel 3 Vers 13 bis 17 heißt es, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Warum müssen wir die Abstammungslinie des Johannes verstehen? Denn die Bibel sagt uns, dass Johannes der Hohepriester der gesamten Menschheit ist. Johannes der Täufer taufte Jesus. Es war Johannes der Täufer, der die Sünden der Welt an Jesus Christus übergab. In Lukas 1 spricht Lukas über die Abstammung von Johannes dem Täufer. Werfen wir einen Blick darauf. In Lukas Kapitel 1 Vers 1 bis 14 heißt es, dieweil ja viele es unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen, so wie es uns die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist. Es war in den Tagen Herodes, des Königs von Jude, ein gewisser Priester, mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abias, und sein Weib war aus den Töchtern Aarons, und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott, indem sie untadelig wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, traf ihn, nach der Gewohnheit des Priestertums, das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucherns. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, zur Rechten des Räucheraltars stehend. Und als Zacharias ihn sah, ward er bestürzt, und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes heißen. Und er wird dir zur Freude und Wonne sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Lukas erzählt uns detailliert die Abstammung des Johannes. Lukas, ein Jünger Jesu, erklärt die Abstammung des Johannes von Anfang an. Lukas hatte das Evangelium einem Mann namens Theophilus gelehrt, der aus einer anderen Kultur stammte und den Herrn nicht kannte. Um ihn also über Jesus, den Retter der Sünder, zu unterrichten, dachte Lukas, dass er die Abstammung von Johannes dem Täufer ausführlich erklären müsse. In Lukas Kapitel 1 Vers 5 bis 9 berichtet er, es war in den Tagen Herodes, des Königs von Jude, ein gewisser Priester, mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abias, und sein Weib war aus den Töchtern Aarons, und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott, indem sie untadelig wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, traf ihn, nach der Gewohnheit des Priestertums, das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern. Hier ereignete sich ein Vorfall, als Zacharias Gott nach dem Brauch des Priestertums diente. Lukas bezeugt eindeutig, dass Zacharias ein Nachkomme Aarons war. Zu welcher Abteilung gehörte Zacharias dann? Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Er erklärte, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, wir können sehen, dass Lukas so gut über Zacharias Bescheid wusste, dass er das Evangelium der Erlösung durch Zacharias und Elisabeth erklärte. Da wir auch Heiden sind, die verschiedenen Rassen angehören, können wir die Erlösung Jesu nicht verstehen, wenn sie nicht ausführlich und Schritt für Schritt erklärt wird. Lassen Sie uns herausfinden, was die Details sind. Johannes der Täufer wurde von Zacharias und seiner Frau Elisabeth geboren, die eine der Töchter Aarons war. Schauen wir uns nun die Abstammung von Zacharias und Johannes an. Die Abstammungslinie von Johannes dem Täufer. Wessen Nachkomme war Johannes der Täufer? Aaron, der Hohepriester. Um die Abstammungslinie von Johannes dem Täufer zu verstehen, müssen wir das Alte Testament lesen, 1. Chronik Kapitel 24 Vers 1 bis 19, und was die Söhne Aarons betrifft, so waren ihre Abteilungen, die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar. Und Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater, und sie hatten keine Söhne, und Eleazar und Itamar übten den Priesterdienst aus. Und David und Zadok von den Söhnen Eleazars und Ahimelech von den Söhnen Itamars teilten sie ab nach ihrem Amte, in ihrem Dienste. Und von den Söhnen Eleazars wurden mehr Familienhäupter gefunden, als von den Söhnen Itamars, und so teilten sie sie so ab, von den Söhnen Eleasars 16 Häupter von Vaterhäusern, und von den Söhnen Itamars 8 Häupter von ihren Vaterhäusern. Und zwar teilten sie sie durch Lose ab, diese wie jene, denn die Obersten des Heiligtums und die Obersten Gottes waren aus den Söhnen Eleasars und aus den Söhnen Itamars. Und Schemaja, der Sohn Netanels, der Schreiber aus Levi, schrieb sie auf in Gegenwart des Königs und der Obersten und Zadoks, des Priesters, und Ahimelechs, des Sohnes Abjatars, und der Häupter der Väter der Priester und der Leviten. Je ein Vaterhaus wurde ausgelost für Eleasar, und je eines wurde ausgelost für Itamar. Und das erste Los kam heraus für Jehojarib, für Jedaja das zweite, für Harim das dritte, für Seorim das vierte, für Malkia das fünfte, für Miamin das sechste, für Hakos das siebte, für Abja das achte, für Jeschua das neunte, für Shekania das zehnte, für Eliashib das elfte, für Jakin das zwölfte, für Huppa das dreizehnte, für Jeschebab das vierzehnte, für Bilga das fünfzehnte, für Immer das sechzehnte, für Hesir das siebzehnte, für Hapizes das achtzehnte, für Petachia das neunzehnte, für Jecheskel das zwanzigste, für Jakin das 21., für Gamul das 22., für Delaja das 23., für Masja das 24. Das war ihre Einteilung zu ihrem Dienst, um in das Haus Jehovas zu kommen nach ihrer Vorschrift, gegeben durch ihren Vater Aaron, so wie Jehova, der Gott Israels, ihm geboten hatte. Lesen wir noch einmal Vers 10, für Hakos das 7., für Abja das 8., hier teilte David jedem der Söhne Aarons das Los zu, damit das Opfer der Reihe nach dargebracht werden konnte. Wie Sie alle wissen, war Aaron der ältere Bruder von Mose. Gott ernannte Mose zu seinem Stellvertreter und Aaron zum Hohepriester der heiligen Stiftshütte vor dem Volk Israel. Alle anderen Leviten wurden den Priestern unterstellt und Aaron und seine Söhne übernahmen die Verantwortung für alle Opfer vor Gott. Bevor David das Losen als System einführte, herrschte große Verwirrung, weil die Priester, die Nachkommen Aarons, jedes Mal das Los ziehen mussten. Deshalb ordnete David das System, indem er jede Abteilung in eine bestimmte Reihenfolge brachte. Es gab 24 Abteilungen in einer Ordnung, die von den Enkeln Aarons stammte, und die achte war Abja. Und es heißt, ein gewisser Priester, mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abjas. So waren Zacharias und seine Frau Elisabeth beide Nachkommen von Aaron, dem Hohenpriester. Es war Zacharias, ein Priester der Abteilung Abijas, der der Vater von Johannes dem Täufer war. Aus der Bibel wissen wir, dass sie innerhalb ihrer Familien heirateten. Wie Sie wissen, heiratete Jakob die Tochter seines Onkels mütterlicherseits. Es ist diese Erklärung der Abstammung, die von tiefgreifender Bedeutung ist. Darin heißt es, ein gewisser Priester, mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abjas. Daher war er definitiv ein Nachkomme Aarons. Wer? Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Erklärung der Erlösung Jesu, des Wirkens Johannes des Täufers und der Weitergabe der Sünden der Welt an Jesus. Nur die Söhne Aarons sollen als Priester dienen. Wer konnte zur Zeit des Alten Testaments als Hohepriester dienen? Aaron und seine Nachkommen. Wo in der Bibel steht dann, dass die Söhne Aarons als Priester dienen sollten? Schlagen wir nach. In Numeri Kapitel 20 Vers 22 bis 29 heißt es, und sie brachen auf von Kades, und die Kinder Israel, die ganze Gemeinde, kamen an den Berg Hor. Und Jehova redete zu Mose und zu Aaron am Berge Hor, an der Grenze des Landes Edom, und sprach, Aaron soll zu seinen Völkern versammelt werden, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israel gegeben habe, weil ihr meinem Befehle widerspenstig gewesen seid bei dem Wasser von Meriba. Nimm Aaron und Eleasar, seinen Sohn, und lass sie hinaufsteigen auf den Berg Hor, und ziehe Aaron seine Kleider aus und lege sie seinem Sohne Eleasar an, und Aaron soll versammelt werden und daselbst sterben. Und Mose tat, so wie Jehova geboten hatte, und sie stiegen auf den Berg Hor, vor den Augen der ganzen Gemeinde. Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und legte sie seinem Sohne Eliasar an, und Aaron starb daselbst auf dem Gipfel des Berges, und Mose und Eliasar stiegen von dem Berge herab. Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron verschieden war, da beweinte das ganze Haus Israel Aaron 30 Tage lang. Im Exodus wird das Gesetz Gottes aufgezeichnet, das besagt, dass die Söhne des Hohepriesters das Hohepriestertum übernehmen sollten, wie es ihre Väter taten, als sie volljährig wurden. In Exodus Kapitel 28 Vers 1 bis 5 heißt es, und du sollst zu dir nahen lassen deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm, aus der Mitte der Kinder Israel, um mir den Priesterdienst auszuüben, Aaron, Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Und du sollst heilige Kleider für deinen Bruder Aaron machen zur Herrlichkeit und zum Schmuck. Und du sollst zu allen reden, die weisen Herzens sind, die ich mit dem Geiste der Weisheit erfüllt habe, dass sie die Kleider Aarons machen, ihn zu heiligen, um mir den Priesterdienst auszuüben. Und dies sind die Kleider, die sie machen sollen, ein Brustschild und ein Ephod und ein Oberkleid, und einen Leibrock von zellenförmigem Gewebe, einen Kopfbund und einen Gürtel, und sie sollen heilige Kleider machen für deinen Bruder Aaron und für seine Söhne, um mir den Priesterdienst auszuüben. Und sie sollen das Gold und den blauen und den roten Purpur und den Karmesin und den Byssus nehmen. Gott hat Aaron, den Bruder von Mose, eindeutig zum Priesteramt bestimmt. Das Priesteramt stand keinem anderen Mann offen. Deshalb befahl Gott Mose, Aaron zum Hohenpriester zu weihen und ihm die von ihm bestimmte Kleidung anzulegen. Wir sollten die Worte Gottes nie vergessen. Auch in Exodus Kapitel 29 Vers 1 bis 9 heißt es, und dies ist es, was du ihnen tun sollst, sie zu heiligen, um mir den Priesterdienst auszuüben, nimm einen jungen Farn und zwei Widder, ohne Fehl, und ungesäuertes Brot, und ungesäuerte Kuchen, gemengt mit Öl, und ungesäuerte Fladen, gesalbt mit Öl, von Feinmehl des Weizens sollst du sie machen. Und lege sie in einen Korb und bringe sie in dem Korbe dar, und den Farn und die zwei Widder. Und Aaron und seine Söhne sollst du herzunahen lassen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und sie mit Wasser waschen. Und du sollst die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock und dem Oberkleide des Ephods und dem Ephod und dem Brustschilde und es ihm anbinden mit dem gewirkten Gürtel des Ephods. Und setze den Kopfbund auf sein Haupt und lege das heilige Diadem an den Kopfbund. Und nimm das Salböl und gieße es auf sein Haupt und salbe ihn. Und seine Söhne sollst du herzunahen lassen und sie mit den Leibröcken bekleiden, und umgürte sie mit dem Gürtel, Aaron und seine Söhne, und binde ihnen die hohen Mützen um, und das Priestertum sei ihnen zu einer ewigen Satzung. Und du sollst Aaron und seine Söhne weihen. Gürtet sie mit Schärpen, Aaron und seine Söhne, und setzt ihnen die Mützen auf. Das Priestertum soll ihnen zu einer ewigen Satzung sein. So sollst du Aaron und seine Söhne weihen. Gott legte fest, dass nur Aaron und seine Söhne geweiht werden sollten, um das Priestertum auf ewig auszuüben. Als er ausdrücklich sagte, zu einer ewigen Satzung, galt das auch noch, nachdem Jesus in diese Welt gekommen war. Deshalb erklärt Lukas ausführlich, dass Zacharias ein Nachkomme von Aaron, dem Hohenpriester, war. Als Zacharias als Priester vor Gott im Tempel des Herrn diente, erschien ihm ein Engel und teilte ihm mit, dass sein Gebet erhört wurde und dass seine Frau Elisabeth ihm einen Sohn gebären würde. Zacharias konnte das nicht glauben und sagte, meine Frau ist schon sehr alt, wie könnte sie einen Sohn gebären? Wegen seines Zweifels ließ Gott ihn für eine Weile stumm werden, um zu zeigen, dass seine Worte wahr waren. Zu gegebener Zeit wurde seine Frau schwanger, und nach einer Weile wurde auch Maria, eine Jungfrau, schwanger. Beide Ereignisse waren die vorbereitenden Werke Gottes für unsere Errettung. Um die verdorbene Menschheit zu retten, musste er seinen Diener Johannes senden und seinen eingeborenen Sohn Jesus in diese Welt setzen. Deshalb ließ er seinen Sohn von Johannes taufen, um alle Sünden der Welt auf sich zu nehmen, damit diejenigen, die an ihn glaubten, gerettet würden. Die besondere Vorsehung Gottes. Wen hat Gott vor Jesus für das Erlösungswerk vorbereitet? Johannes der Täufer. Gott hat Johannes schon vor Jesus auf die Welt kommen lassen. Johannes wurde geboren, damit er Jesus taufen und alle Sünden der Welt auf ihn übertragen konnte. Ein Nachkomme des Hohepriesters musste das Sühneopfer darbringen, um den im Alten und Neuen Testament geschlossenen Bund Gottes zu erfüllen, damit das Evangelium der Erlösung Jesu geglaubt und richtig umgesetzt wird. Im Exodus gab Gott Israel sein Gesetz und seine Bündnisse, das Gesetz Gottes und das Gesetz zur Regelung des Opferdienstes in der Stiftshütte, bis hin zur Kleidung der Priester, den Einzelheiten der Opfer und der Nachfolge des Priesteramtes auf die Söhne der Priester. Gott ernannte Aaron und seine Nachkommen für das Hohepriestertum auf ewig. Daher dürften alle Nachkommen Aarons Opfer darbringen, und die Hohepriester dürften nur aus dem Haus Aarons stammen. Verstehen Sie, wie das war? Aber unter vielen Nachkommen Aarons erwählte Gott einen Priester namens Zacharias und seine Frau Elisabeth. Er hatte gesagt, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Als Gott zu Zacharias sagte, dass er Elisabeth einen Sohn schenken würde und dass er ihn Johannes nennen sollte, war er so erstaunt, dass er auf seinen Befehl hin stumm wurde, bis der Sohn geboren und benannt war. Und tatsächlich, ein Sohn wurde seinem Haus geboren. Als es an der Zeit war, das Kind nach dem Brauch Israels zu benennen, beabsichtigten sie, den Sohn nach seinem Vater zu nennen. Für Elisabeth aber wurde die Zeit erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tage, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters, Zacharias. Und seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, niemand ist aus deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er genannt werde. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb also, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Alsbald aber wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete, indem er Gott lobte. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, und auf dem ganzen Gebirge von Judä wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird doch aus diesem Kindlein werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm, Lukas Kapitel 1 Vers 57 bis 66. Zacharias war zu dieser Zeit stumm. Als es an der Zeit war, dem Baby einen Namen zu geben, schlugen die Verwandten vor, das Baby Zacharias zu nennen. Aber seine Mutter bestand darauf, dass er Johannes heißen sollte. Daraufhin sagten die Verwandten, dass es in der Familie niemanden mit diesem Namen gebe und dass das Kind nach seinem Vater benannt werden solle. Als Elisabeth weiter auf dem Namen beharrte, gingen die Verwandten zu Zacharias und fragten ihn, wie das Kind heißen sollte. Da Zacharias noch nicht sprechen konnte, bat er um eine Schreibtafel und schrieb, Johannes, auf. Alle Verwandten wunderten sich über diese ungewöhnliche Wahl des Namens. Aber nach der Namensgebung öffnete sich Zacharias Mund sofort. Er lobte Gott, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und prophezeite. Lukas erzählt von der Geburt Johannes des Täufers im Haus des Zacharias. Ein gewisser Priester, mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abias. Durch die besondere Vorsehung Gottes wurde Johannes der Täufer, der Vertreter der Menschheit, als Sohn von Zacharias, einem Nachkommen Aarons, geboren. Und durch Johannes den Täufer und Jesus Christus hatte Gott die Erlösung der Menschheit vollbracht. Wir werden von all unseren Sünden gerettet, indem wir an das Erlösungswerk glauben, das durch Johannes und Jesus Christus vollbracht wurde. Die Taufe von Jesus. Warum wurde Jesus von Johannes getauft? Um alle Sünden der Welt wegzunehmen. Johannes der Täufer bezeugte, dass Jesus der Sohn Gottes war und dass er alle unsere Sünden wegnahm. Er war Johannes der Täufer, der Diener Gottes, der unsere Errettung bezeugte. Das bedeutet nicht, dass Gott uns nicht selbst sagt, dass er unser Retter ist. Gott wirkt durch seine Diener in der Kirche und durch den Mund seines ganzen Volkes, das gerettet worden ist. Gott sagt, redet zum Herzen Jerusalems und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand Jehovas Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit, Jesaja Kapitel 40 Vers 2 und 8. Ihr seid keine Sünder mehr. Ich habe alle eure Sünden gesühnt und der Krieg ist beendet. So schreit die Stimme des Evangeliums der Erlösung immer wieder zu uns. Das nennt man das vorbereitete Evangelium. Wenn wir die Werke von Johannes dem Täufer verstehen, wenn wir wirklich verstehen, dass alle Sünden der Welt durch Johannes den Täufer an Jesus weitergegeben wurden, können wir alle von unseren Sünden befreit werden. Alle vier Evangelien erzählen von Johannes dem Täufer. Und auch der letzte Prophet des Alten Testaments bezeugt Johannes den Täufer, den Diener Gottes. Und das Neue Testament beginnt mit der Geburt Johannes des Täufers und der Weitergabe der Sünden durch ihn. Warum nennen wir ihn dann Johannes den Täufer? Das liegt daran, dass er Jesus getauft hat. Was bedeutet Taufe? Es bedeutet, hinübergehen, begraben werden, gewaschen werden, dasselbe wie Hände auflegen, im Alten Testament. Im Alten Testament, wenn eine Person sündigte, übertrug sie ihre Sünden auf den Kopf eines Sündopfers, des makellosen Opfers, indem sie ihre Hände auf das Sündopfer legte, und das Opfer starb mit diesen Sünden. Hände auflegen bedeutet weitergeben. Daher haben Hände auflegen und Taufe dasselbe, aber mit unterschiedlichen Namen. Was bedeutete dann die Taufe Jesu? Seine Taufe war die einzige Möglichkeit, im Rahmen der Weihe Gottes Sühne zu leisten. Im Alten Testament mussten Sünder ihre Hände auf den Kopf eines Opfers legen, um ihre Sünden auf den Kopf zu übertragen. Dann mussten sie ihm die Kehle durchschneiden und die Priester brachten das Blut herbei, um es auf die Hörner des Brandopferaltars zu tun. Dies war der Weg, die täglichen Sünden zu sühnen. Wie haben sie dann für die jährlichen Sünden gesühnt? Aaron, der Hohepriester, brachte das Opfer für das ganze Volk Israel dar. Da Johannes der Täufer aus dem Hause Aarons stammte, war es angemessen, dass er Hohepriester wurde, und Gott hatte ihn gemäß seiner Verheißung der Erlösung zum letzten Hohenpriester vorherbestimmt. Johannes der Täufer war der Vertreter der gesamten Menschheit und der letzte Hohepriester der gesamten Menschheit. Denn das Alte Testament endete mit der Geburt Jesu Christi. Wer sonst als Johannes der Täufer übertrug im Neuen Testament alle Sünden der Welt auf Jesus, so wie Aaron im Alten Testament die Sünden seines Volkes gesühnt hatte? Als letzter Hohepriester des Alten Testaments und Stellvertreter der gesamten Menschheit übertrug Johannes der Täufer mit der Taufe Jesu alle Sünden der Welt auf Jesus. Da Johannes alle Sünden an Jesus weitergegeben hat, können wir durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist erlöst werden. Jesus wurde zum Lamm, um alle Sünder zu retten, und führte so das Erlösungswerk aus, wie Gott es geplant hatte. Jesus sagte uns, dass Johannes der Täufer der letzte Prophet, der letzte Hohepriester war, der ihm alle Sünden der Welt übertrug. Warum konnte Jesus es nicht alleine schaffen? Warum brauchte er Johannes den Täufer? Es gab einen Grund dafür, dass Johannes der Täufer 6 Monate vor Jesus kam. Es ging darum, das Gesetz des Alten Testaments zu erfüllen, das Alte Testament zu vervollkommnen. Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren, und Johannes der Täufer wurde von einer alten Frau namens Elisabeth geboren. Dies waren die Werke Gottes, und er plante sie, um alle Sünder zu retten. Um uns vor dem ewigen Krieg gegen die Sünde und allen Leiden der sündigen Menschheit zu bewahren, sandte er seinen Diener Johannes und dann seinen eigenen Sohn Jesus. Als Stellvertreter der gesamten Menschheit wurde Johannes der Täufer als letzter Hohepriester gesandt. Der Größte unter den von Frauen Geborenen. Wer war der größte Mann auf Erden? Johannes der Täufer. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 11, Vers 7 und 14 an. Als diese aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr vom Winde hin und her bewegt? Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Weibern Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reiche der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes, des Täufers an bis jetzt wird dem Reiche der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elias, der kommen soll. Die Menschen gingen in die Wildnis, um Johannes den Täufer zu sehen, der rief: Tut Buße, Otternbrot. Und Jesus sagte: Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Jesus selbst bezeugte die Größe des Johannes. Was wolltest du dir ansehen? Ein Barbar, der Kamelhaare trägt und laut schreit? Er muss das Haar eines Kamels getragen haben. Was wollten sie sich ansehen? Ein Mann in weichen Gewändern? Wer weiche Kleidung trägt, ist in den Häusern der Könige. Aber er ist größer als der König, bezeugte Jesus. Siehe, die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. In den alten Tagen waren die Propheten größer als die Könige. Johannes der Täufer war mehr als ein König und mehr als ein Prophet. Er war mehr als alle Propheten des Alten Testaments. Tatsächlich war Johannes, der letzte Hohepriester und Vertreter der Menschheit, mehr als Aaron, der erste Hohepriester. Jesus selbst bezeugt Johannes. Wer ist der Vertreter der Menschheit? Wer ist außer Christus selbst der größte Mann auf Erden? Johannes der Täufer. Sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Johannes der Täufer bezeugte, dass der Krieg gegen die Sünde beendet sei. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es war Johannes der Täufer, der bezeugte, dass Jesus die Sünden der Welt wegnahm. In Matthäus Kapitel 11, Vers 11 heißt es: Wahrlich, ich sage euch, unter den von Weibern Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Gab es unter den von Frauen Geborenen jemanden, der größer war als Johannes der Täufer? Was bedeutet von Weibern Geborenen? Es bedeutet die gesamte Menschheit. Mit Ausnahme von Adam wurden alle Menschen von Frauen geboren. Ja, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestiegen als Johannes der Täufer. Daher ist er der letzte Hohepriester und der Vertreter der Menschheit. Johannes der Täufer war der Hohepriester, der Prophet und unser Vertreter. Im Alten Testament wurden Aaron und seine Söhne von Gott dazu ordiniert, auf ewig zu dienen. Alle Sünden mussten durch Aaron und seine Söhne abgewaschen werden. Es war, wie Gott es befohlen hatte. Wenn jemand anderes von den Leviten vorgetreten wäre und es gewagt hätte, einzugreifen, wäre er mit Sicherheit gestorben. Alles, was sie tun konnten, war, Holz für das Feuer auf dem Altar zu sammeln, die Tiere zu häuten, die Eingeweide zu reinigen und das Fett herauszusuchen. Wenn sie anmaßend genug gewesen wären, die Arbeit eines Priesters zu versuchen, wären sie nur gestorben. Es ist das Gesetz Gottes. Sie konnten die Grenze nicht überschreiten. Auf der Erde ist kein größerer Mann auferstanden als Johannes der Täufer. Er war der Größte unter allen Sterblichen. Aber von den Tagen Johannes, des Täufers an bis jetzt wird dem Reiche der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich, Matthäus Kapitel 11 Vers 12. Die Erlösung der Menschheit wurde vollbracht, als Johannes der Täufer Jesus taufte, und diejenigen, die an Jesus glauben, können in das Himmelreich eintreten. Sie werden zu Gerechten. Lassen Sie uns sehen, wie Johannes, Vater über seinen Sohn zeugte. Das Zeugnis von Zacharias, dem Vater von Johannes. Was prophezeite Zacharia über seinen Sohn? Johannes wird den Weg des Herrn vorbereiten, indem er seinem Volk Wissen über die Erlösung vermittelt. Lasst uns Lukas Kapitel 1 Vers 67 bis 80 lesen. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geiste erfüllt und weissagte und sprach, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er besucht und Erlösung geschafft hat seinem Volke, und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Hause Davids, seines Knechtes, gleich wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu vollbringen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, um uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volke Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das Kindlein aber wuchs und erstarkte im Geist, und war in den Wüsten ein bis zum Tage seines Auftretens vor Israel. Zacharias prophezeite zwei Dinge. Er prophezeite, dass der König aller Menschen gekommen war. In den Versen 68 bis 73 prophezeite er voller Freude, dass Gott seine Verheißungen nicht vergessen hat und dass Jesus, wie Gott es Abraham versprochen hatte, von der Jungfrau Maria geboren wurde, um seine Nachkommen aus der Hand ihrer Feinde zu retten. Und dann in Vers 74, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen. Dies ist eine Erinnerung an die Verheißung Gottes an Abraham und das Volk Israel, und er prophezeite, dass wir, ohne Furcht ihm dienen sollen. Ab Vers 76 prophezeite er seinem Sohn. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volke Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Hier sagte er, um seinem Volke Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Von wem sollte die Erkenntnis der Erlösung seiner Meinung nach gegeben werden? Johannes der Täufer. Könnt ihr das alle sehen? Johannes der Täufer sollte uns durch die Worte Gottes die Erkenntnis vermitteln, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der die Sünden der Welt hinweggenommen hat. Schauen wir uns nun Markus 1 an, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie geschrieben steht in Jesajas, dem Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine Steige. Johannes kam und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Bewohner von Jerusalem, und sie wurden im Jordanflusse von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten, Markus Kapitel 1 Vers 1 bis 5. Als die Israeliten von Johannes dem Täufer hörten, wandten sie sich von der Anbetung der Götzen der Heiden ab und ließen sich von Johannes dem Täufer taufen. Aber Johannes bezeugte: Ich taufe euch mit Wasser, damit ihr zu Gott zurückkehren könnt. Aber der Sohn Gottes wird kommen und sich von mir taufen lassen, damit alle eure Sünden auf ihn übertragen werden. Und wenn sie an seine Taufe glauben, wie sie von mir getauft werden, werden alle ihre Sünden auf ihn übertragen, so wie die Sünden im Alten Testament durch Handauflegen übertragen wurden. Das hat Johannes bezeugt. Die Tatsache, dass Jesus im Jordan getauft wurde, bedeutet, dass er im Fluss des Todes getauft wurde. Bei einer Beerdigung sinnen wir, in der süßen Zukunft werden wir uns an diesem wunderschönen Ufer treffen. Wir werden uns an diesem wunderschönen Ufer treffen. Wenn wir sterben, werden wir den Jordan überqueren. Der Jordan ist der Fluss des Todes. Jesus wurde im Fluss des Todes getauft. Die Taufe, die unsere Sünden weitergibt. Was bedeutet Handauflegung im Neuen Testament? Die Taufe Jesu. In Matthäus Kapitel 3 Vers 13 bis 17 lesen wir: Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus kam an den Jordan und wurde von Johannes dem Täufer getauft. Taufe mich. Und Johannes sagte: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Die Hohepriester des Himmels und der Erde trafen sich. Nach dem Hebräerbrief ist Jesus Christus der Hohepriester für immer nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist ohne Genealogie. Er ist weder ein Nachkomme Aarons noch eines Menschen auf der Erde. Er ist der Sohn Gottes, unser Schöpfer. Deshalb hat er keine Genealogie. Aber er warf die Herrlichkeit des Himmels weg und kam auf die Erde, um sein Volk zu retten. Der Grund, warum er in diese Welt hinabstieg, war die Rettung aller Sünder, die unter der Täuschung Satans litten. Darüber hinaus nahm er alle Sünden der Welt weg, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Lass es jetzt so sein. Erlaube es. Jesus befahl dem Stellvertreter der gesamten Menschheit und senkte sein Haupt. Wenn im Alten Testament Gott ein Opfer dargebracht wurde, legte entweder der Sünder oder der Hohepriester seine Hände auf den Kopf und übertrug die Sünden. Hände auflegen bedeutet weitergeben. Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft. Es bedeutete dasselbe wie das Händeauflegen im Alten Testament. Weitergeben, begraben werden, waschen und opfern sind ebenfalls dasselbe. Das Neue Testament ist die Realität, während das Alte Testament ihr Schatten ist. Als ein Sünder im Alten Testament seine Hände auf ein Lamm legte, ging seine Sünde auf das Lamm über und das Lamm starb. Als das Lamm tot war, wurde es begraben. Die Sünde desjenigen, der seine Hände auf das Lamm legte, wurde auf das Lamm übertragen, so dass das Lamm mit der Sünde starb. Als die Sünde auf das Lamm übertragen wurde, wurde da derjenige, der das Lamm brachte, auch ohne Sünde? Nehmen wir an, dieses Taschentuch ist die Sünde und dieses Mikrofon das Lamm. Und wenn ich meine Hände auf dieses Mikrofon lege, wird diese Sünde auf dieses Mikrofon, das Lamm, übertragen. Gott selbst hat entschieden, dass es so sein würde. Lege deine Hände auf. Um also von Sünden erlöst zu werden, muss man die Hände auflegen. Danach ist er ohne Sünde. Die Taufe Jesu dient dazu, sich zu waschen, zu begraben und die Sünde an ihn weiterzugeben. Es ist genau das, was es bedeutet. Was bedeutet es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Es geht darum, alle Sünden abzuwaschen, indem man sie auf Jesus überträgt. Als Jesus also getauft wurde, um alle Sünden der Welt wegzunehmen, wurden sie dann tatsächlich alle auf ihn übertragen? Alle Sünden der Welt wurden auf Jesus übertragen und alle Menschen wurden erlöst. Es ist dasselbe wie die Übertragung von Sünden auf Opfer im Alten Testament. Jesus kam in diese Welt und sagte am Jordan, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, Matthäus Kapitel 3 Vers 15. Dann taufte Johannes Jesus. Jesus sagte Johannes, dass es für sie angemessen sei, durch seine Taufe alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit bedeutet das Richtige und Passendste. Denn so war es für sie angemessen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das bedeutete, dass es richtig war, dass Johannes Jesus taufte und Jesus von Johannes getauft wurde, um alle Sünden der Welt auf Jesus zu übertragen. Gott gewährt die Erlösung auf der Grundlage der Taufe Jesu, seines Opfers und unseres Glaubens. Alle Menschen leiden unter der Sünde und werden wegen ihrer Sünden vom Teufel gequält. Damit sie gerettet werden und in den Himmel kommen, sollst du, als Vertreter der Menschheit und Nachkomme Aarons, mich für alle Menschen taufen. Ich werde von dir getauft. Dann wird das Werk der Erlösung vollendet. Dann ließ er zu. Also taufte Johannes Jesus. Er legte Jesus die Hände auf den Kopf und übertrug alle Sünden der Welt auf Jesus. Jesus war der Retter, der all unsere Sünden abwusch. Wir werden gerettet, wenn wir an seine Erlösung glauben. Glauben Sie? Nach seiner Taufe, dem ersten Werk Jesu in seinem öffentlichen Dienst am Jordan durch die Hände des Stellvertreters der gesamten Menschheit, reiste er 3,5 Jahre lang als Prediger des Evangeliums umher und trug alle Sünden der Welt auf seinem Haupt. Zu der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, sagte er, so verurteile auch ich dich nicht. Er konnte sie nicht verurteilen, weil er alle ihre Sünden auf sich genommen hatte und im Begriff war, für sie am Kreuz zu sterben. Während er an einem Ort namens Gethsemane betete, flehte er den Vater dreimal an, den Kelch von ihm zu nehmen, gab aber bald auf und sagte, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe, Lukas Kapitel 22 Vers 42. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Wie viel Sünde hat Jesus weggenommen? Alle Sünden der Welt. In Johannes Kapitel 1 Vers 29 heißt es, des folgenden Tages sieht er Jesum zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes der Täufer taufte Jesus. Und am nächsten Tag sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen, rief ihm zu und gab dem Volk ein Zeugnis. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das war sein Zeugnis. Der Sohn Gottes ist in diese Welt gekommen und hat alle Sünden der Welt weggenommen. Johannes der Täufer gab erneut Zeugnis. In Johannes Kapitel 1 Vers 35 bis 36 heißt es, des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesum, der da wandelte, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes bedeutet, dass er die wahre und echte Entität des Opfers des Alten Testaments ist, das für die Sünden Israels starb. Für dich und mich ist der Sohn Gottes, unser Schöpfer, auf diese Welt gekommen und hat alle unsere Sünden hinweggenommen, alle Sünden von der Erschaffung der Welt bis zu ihrem Ende, von der Absünde bis zu all unseren Sünden, von unseren Unzulänglichkeiten bis zu unseren Fehlern. Er hat uns alle durch seine Taufe und sein Blut am Kreuz erlöst. Jesus hat alle unsere Sünden weggenommen und uns Erlösung geschenkt. Verstehst du das? Das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Es ist etwa 2000 Jahre her. Das bedeutet, dass etwa 2000 Jahre vergangen sind, seit er auf diese Welt kam. Und im Jahr 30 nach Christus nahm Jesus alle Sünden der Welt weg. Das Jahr 1 nach Christus ist das Jahr, in dem Jesus geboren wurde. Wir nennen die Zeit vor Christus vor Christus. Es sind also fast 2000 Jahre vergangen, seit Jesus auf diese Welt kam. Im Jahr 30 nach Christus wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft. Und am nächsten Tag rief Johannes dem Volk zu: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe, er forderte die Menschen auf, an Jesus zu glauben, der alle ihre Sünden hinwegnahm. Er bezeugte, dass Jesus das Lamm Gottes war, derjenige, der uns von all unseren Sünden gerettet hat. Jesus hat alle unsere Sünden weggenommen und unseren ewigen Krieg gegen die Sünde beendet. Wir sind jetzt ohne Sünde, da der Sohn Gottes alle unsere Sünden weggenommen hat. Johannes der Täufer bezeugte, dass er alle unsere Sünden wegnahm, die Sünden von dir und mir. Dieser kam zum Zeugnis, auf das er zeugte von dem Lichte, damit alle durch ihn glaubten, Johannes Kapitel 1 Vers 7. Wie hätten wir ohne das Zeugnis von Johannes wissen können, dass Jesus alle unsere Sünden weggenommen hat? Die Bibel sagt uns oft, dass er für uns gestorben ist, aber zu dieser Zeit war es nur Johannes der Täufer, der bezeugte, dass er alle unsere Sünden wegnahm. Wie viel Sünde ist die Sünde der Welt? Alle Sünden der Menschen vom Anfang bis zum Ende der Welt. Viele legten nach dem Tod Jesu Zeugnis ab, aber nur Johannes bezeugte, als er noch lebte. Natürlich bezeugten auch die Jünger Jesu die Erlösung durch Jesus. Sie bezeugten, dass Jesus unsere Sünden weggenommen hat, dass er unser Retter ist. Jesus hat die Sünde der Welt weggenommen. Sie sind doch noch keine 100 Jahre alt, oder? Jesus hat die Sünde der Welt weggenommen, als er 30 Jahre alt war. Betrachten Sie nun dieses Diagramm. Die in allen Sünden der Welt enthaltenen Sünden sind wie folgt: etwa 4000 Jahre vor Christus Adam. Etwa 2000 Jahre vor Christus Abraham. Etwa 30 Jahre nach Christus die Taufe Jesu. Das Jahr 2025, die Gegenwart. Und schließlich der jüngste Tag. Nehmen wir an, dass es 4000 Jahre waren, bevor Jesus kam. Und seit Jesus gekommen ist, sind über 2000 Jahre vergangen. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, aber das Ende wird mit Sicherheit kommen. Er sagt: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, Offenbarung Kapitel 22 Vers 13. Es wird also mit Sicherheit ein Ende geben. Und wir befinden uns an dem Punkt, den das Jahr 2024 anzeigt. Christus nahm unsere Sünden im Jahr 30 nach Christus weg, und es waren 3 Jahre, bevor er am Kreuz starb. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat die Sünde der Welt weggenommen, die Sünden von dir und mir. Seit der Geburt Jesu sind etwa 2000 Jahre vergangen. Wir leben jetzt unser Leben etwa 2000 Jahre, nachdem Jesus unsere Sünden weggenommen hat. Und wir leben und sündigen immer noch in der heutigen Zeit. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt weggenommen hat. Wir beginnen unser Leben in dieser Welt von dem Moment an, in dem wir geboren werden. Sündigen wir alle von dem Moment an, in dem wir geboren werden, oder tun wir das nicht? Wir tun es. Gehen wir das Ganze mal durch. Von dem Tag an, an dem wir geboren werden, Bis wir 10 Jahre alt sind, sündigen wir, oder tun wir das nicht? Wir sündigen. Wurden diese Sünden dann auf Jesus übertragen oder nicht? Sie wurden. Da alle Sünden auf Jesus übertragen wurden, ist er unser Retter. Wenn nicht, wie könnte er dann unser Erlöser sein? Alle Sünden wurden auf Jesus übertragen. Sündigen wir im Alter von 11 bis 20 Jahren, oder sündigen wir nicht? Wir sündigen in unserem Herzen, in unseren Taten. Wir sind sehr gut darin. Man hat uns beigebracht, nicht zu sündigen, aber wir tun es sehr leicht. Und Gott sagt uns, dass diese Sünden an Jesus weitergegeben wurden. Er wusste, was wir waren, also nahm er diese Sünden schon vorher weg. Und wie lange leben wir normalerweise in dieser Welt? Sagen wir, es sind etwa 70 Jahre. Wenn wir alle Sünden zusammenzählen würden, die wir in diesen 70 Jahren begehen, wie schwer wäre das? Wenn wir sie auf 8 Tonnen LKWs verladen würden, wären es wahrscheinlich weit mehr als 100 LKW-Ladungen. Versuchen Sie sich einfach vorzustellen, wie viele Sünden wir in unserem Leben begehen werden. Sind das die Sünden der Welt oder nicht? Sie sind die Sünden der Welt. Wir sündigen von Geburt an, bis zu 10, 10 bis 20, 20 bis 30. Bis zu dem Tag, an dem wir sterben, aber all diese Sünden sind in den Sünden der Welt enthalten, die bereits durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden. Der Retter der Menschen, Jesus Christus. Wie viel Sünde hat Jesus weggenommen? Alle Sünden unserer Vorfahren, von uns und unseren Nachkommen, bis zum Ende der Welt. Jesus sagt uns, dass er all diese Sünden weggewaschen hat. Da Jesus sich nicht selbst taufen konnte, schickte Gott seinen Diener Johannes voraus, den gewählten Vertreter aller Menschen. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer, Berater, starker Gott, Jesaja Kapitel 9 Vers 6. Durch sich selbst, durch seine Weisheit, durch seinen Rat, sandte er den Vertreter der Menschheit voraus, und er selbst, der Sohn Gottes, kam im Fleisch und nahm durch ihn alle Sünden der Welt hinweg. Ist das nicht eine wunderbare Erlösung? Es ist wunderbar, nicht wahr? Ein einziges Mal, allein durch die Taufe durch Johannes den Täufer, wusch er alle Sünden der Menschen auf der ganzen Welt weg und erlöste jeden von der Sünde, indem er gekreuzigt wurde. Er hat uns alle befreit. Denk darüber nach. Alle deine Sünden von 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 60, bis 70, bis 100, und dann sind da noch die deiner Kinder. Hat er alle deine Sünden ausgelöscht oder nicht? Ja, er hat. Er ist Jesus Christus, der Retter der Menschheit. Weil Johannes der Täufer alle unsere Sünden an Jesus weitergab und weil Gott es so geplant hatte, können wir durch den Glauben an Jesus befreit werden. Sind Sie und ich Sünder? Wurden alle unsere Sünden auf Jesus übertragen oder nicht? Wir sind keine Sünder mehr und unsere Sünden wurden alle an Jesus weitergegeben. Wer wagt es zu sagen, dass es in dieser Welt Sünde gibt? Jesus hat alle Sünden der Welt weggenommen. Er wusste, dass wir sündigen würden und nahm auch alle Sünden der Zukunft auf sich. Einige von uns sind über 50 und haben noch nicht einmal die Hälfte ihres Lebens hinter sich, aber wir reden von uns, auch ich, als ob wir schon ewig leben würden. Es gibt so viele von uns, die ein turbulentes Leben führen. Lassen Sie es mich so erklären. Was ist die Hälfte der Lebenszeit einer Eintagsfliege? Sie beträgt etwa 12 Stunden. Meine Güte! Ich traf diesen und jenen Mann, und er schwang eine Fliegenklatsche nach mir, und ich wurde fast zu Tode gequetscht, und weißt du? Er hatte nur 12 Stunden gelebt und konnte nicht aufhören zu reden. Aber das war schon die Hälfte seines Lebens. Um 7 oder 8 Uhr abends steht er vor der Dämmerung seines Lebens und schon bald vor dem Tod. Manche überleben 20 Stunden, manche 21 und manche erreichen das hohe Alter von 24 Stunden. Sie sprechen vielleicht über Ihre Lebenserfahrungen, aber wie sieht es für uns aus? Wenn wir 70 oder 80 Jahre alt werden, sagen wir vielleicht, bring mich nicht zum Lachen. Ihre Erfahrung ist in unseren Augen überhaupt nichts. Gott ist ewig. Er lebt für die Ewigkeit. Er bestimmt den Anfang und das Ende. Da er für immer lebt, lebt er im Zeitrahmen der Ewigkeit. Er blickt uns aus der Position seiner Ewigkeit an. Es war einmal, als er alle Sünden der Welt hinwegnahm, am Kreuz starb und sagte, es ist vollbracht. Er wurde nach 3 Tagen auferweckt und stieg in den Himmel auf. Er wohnt nun in der Ewigkeit. Jetzt blickt er auf jeden von uns herab. Und ein Mann sagt, O mein Gott, ich habe so viel gesündigt. Obwohl ich erst 20 Jahre lebe, habe ich so viel gesündigt. Ich habe 30 Jahre gelebt und zu viel gesündigt. Es ist einfach zu viel. Wie kann ich jemals begnadigt werden? Aber unser Herr in seiner Ewigkeit würde sagen, bring mich nicht zum Lachen. Ich habe nicht nur deine bisherigen Sünden erlöst, sondern auch die Sünden deiner Vorfahren, bevor du geboren wurdest, und die Sünden aller Generationen deiner Nachkommen, die nach deinem Tod leben werden. Er sagt dies zu ihnen aus dem ewigen Zeitrahmen. Glaubst du das? Glaube es. Und empfange das Geschenk der Erlösung, das dir kostenlos geschenkt wird. Und betreten Sie das Himmelreich. Glauben Sie nicht an unsere Gedanken, sondern an die Worte Gottes. Denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit wurde bereits durch das Lamm Gottes erfüllt, das die Sünde der Welt hinwegnahm. Jesus hat alle Sünden der Welt weggenommen. Hat er oder hat er nicht? Er tat es. Was hat Jesus am Ende am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Jesus Christus nahm alle Sünden der Welt auf sich, wurde vor dem Gericht des Pontius Pilatus zum Tode verurteilt und am Kreuz gekreuzigt. Und sein Kreuz tragend, ging er hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und 2 andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesum aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war geschrieben auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, Johannes Kapitel 19 Vers 17 bis 20. Werfen wir einen Blick auf das, was nach seiner Kreuzigung geschah. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, auf dass die Schrift erfüllt würde. Er hatte alle unsere Sünden gemäß der Heiligen Schrift auf sich genommen. Er sagte, mich dürstet. Es stand nun da selbst ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist, Johannes Kapitel 19 Vers 28 bis 30. Nachdem er den sauren Wein getrunken hatte, sagte er, es ist vollbracht. Beugte sein Haupt und gab seinen Geist auf. Er war tot. Und Jesus Christus wurde nach 3 Tagen auferweckt und fuhr in den Himmel auf. Schlagen wir Hebräer Kapitel 10 Vers 1 bis 9 auf. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden, einmal gereinigt, kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten? Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Indem er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, auf dass er das zweite aufrichte. Die ewige Erlösung. Wie können wir das Problem der täglichen Sünde lösen, nachdem wir zum Glauben an Jesus gekommen sind? Indem er bestätigt, dass Jesus durch seine Taufe bereits alle Sünden ausgelöscht hat. Das Gesetz war ein Schatten der kommenden guten Dinge. Die Opfer des Alten Testaments, von Schafen und Ziegen, offenbarten uns, dass Jesus Christus kommen und unsere Sünden auf die gleiche Weise wegnehmen würde, um alle unsere Sünden auszulöschen. Alle Menschen des Alten Testaments, David, Abraham und all die anderen, wussten und glaubten, was das Opfersystem für sie bedeutete. Es offenbarte, dass der Messias, Christus bedeutet der Retter, eines Tages kommen und all ihre Sünden wegwaschen würde. Sie glaubten an ihre Erlösung und wurden durch ihren Glauben gerettet. Das Gesetz war ein Schatten des kommenden Guten. Tag für Tag, Jahr für Jahr Opfer für ihre Sünden darzubringen, konnte uns niemals vollständig erlösen. Deshalb musste das vollkommene und ewige Wesen, der eine ohne Makel, der Sohn Gottes, auf die Erde kommen. Und Jesus sagte, er sei gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun, wie es in dem Buch geschrieben steht, das über ihn geschrieben wurde. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, auf dass er das zweite aufrichte. Wir sind von unseren Sünden erlöst, weil Jesus Christus unsere Sünden weggenommen hat, wie es im Alten Testament steht, und weil wir an ihn glauben. Lasst uns Hebräer Kapitel 10 Vers 10 lesen. Durch welchen Willen wir geheiligt sind durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch diesen Willen sind wir geheiligt worden durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, ein für allemal. Sind wir geheiligt worden oder nicht? Wir sind es. Was bedeutet das? Gott der Vater sandte seinen Sohn und übertrug durch die Taufe alle unsere Sünden auf ihn und richtete ihn ein für allemal am Kreuz. So befreite er uns alle, die unter Sünde litten. Es war der Wille Gottes. Um uns zu befreien, opferte sich Jesus ein für allemal, damit wir geheiligt werden konnten. Wir wurden geheiligt. Jesus hat sich für alle unsere Sünden geopfert und ist an unserer Stelle gestorben, damit wir nicht gerichtet werden müssen. Das Opfer des Alten Testaments wurde jeden Tag dargebracht, weil alle neuen Sünden ein weiteres Opfer brauchten, um abgewaschen zu werden. Die geistliche Bedeutung der Fußwaschung des Petrus durch Jesus. In Johannes 13 gibt es eine Geschichte, in der Jesus dem Petrus die Füße wäscht. Er wusch Petrus die Füße, um ihm zu zeigen, dass er auch in Zukunft sündigen würde, und um ihn zu lehren, dass er auch diese Sünden bereits getilgt hat. Jesus wusste, dass Petrus in Zukunft wieder sündigen würde, also goss er Wasser in ein Becken und wusch ihm die Füße. Petrus wollte sich weigern, aber Jesus sagte, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach verstehen, Johannes Kapitel 13 Vers 7. Das bedeutet, danach wirst du wieder sündigen. Ihr werdet mich verleugnen und wieder sündigen, nachdem ich alle eure Sünden abgewaschen habe. Auch nach meiner Himmelfahrt werdet ihr sündigen. Deshalb wasche ich euch die Füße, um Satan zu warnen, euch nicht auf die Probe zu stellen, denn ich habe eure zukünftigen Sünden bereits weggenommen. Glauben Sie, dass er Petrus die Füße gewaschen hat, um uns zu sagen, dass wir jeden Tag Buße tun müssen? Nein. Wenn wir jeden Tag Buße tun müssten, um erlöst zu werden, hätte Jesus nicht alle unsere Sünden ein für allemal weggenommen. Aber Jesus sagte, dass er uns ein für allemal geheiligt hat. Wenn wir jeden Tag Buße tun müssten, könnten wir genauso gut in die Zeit des Alten Testaments zurückgehen. Wer könnte dann noch rechtschaffen werden? Wer könnte vollständig erlöst werden? Selbst wenn wir an Gott glaubten, wer könnte ohne Sünde leben? Wer könnte durch Buße geheiligt werden? Wir sündigen jeden Tag unaufhörlich, wie können wir also darum bitten, dass uns jede einzelne Sünde genommen wird? Wie könnten wir so schamlos werden, ihn jeden Tag um Erlösung zu bitten? Wir neigen dazu, die Sünden des Morgens bis zum Ende des Tages zu vergessen und die Sünden des Abends bis zum nächsten Morgen. Es ist unmöglich, dass wir alle Sünden vollständig bereuen. Deshalb wurde Jesus nur einmal getauft und hat sich nur einmal am Kreuz geopfert, damit wir alle auf einmal geheiligt werden können. Können Sie das verstehen? Wir wurden einmal für alle unsere Sünden erlöst. Wir werden nicht jedes Mal erlöst, wenn wir Buße tun. Gibt es noch eine Sünde, für die wir um Buße beten müssen? Nein. Wir sind von unseren Sünden gerettet worden, weil wir glauben, dass Jesus alle unsere Sünden, deine und meine Sünden, weggenommen hat. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben, und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde, Hebräer Kapitel 10 Vers 11 bis 18. Was bedeutet, wo aber eine Vergebung derselben ist? In Kapitel 10 Vers 18 bedeutet es, dass die Sünde selbst, jede Sünde, für immer und ohne Ausnahme gesühnt wurde. Gott hat alle Sünden der Welt beseitigt. Können Sie das glauben? Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde. Fassen wir alles bis hierher wie folgt zusammen. Wenn Johannes der Täufer Jesus nicht die Hände aufgelegt hätte, mit anderen Worten, wenn er Jesus nicht getauft hätte, hätten wir dann erlöst werden können? Wir hätten es nicht sein können. Lasst uns rückwärts denken. Wenn Jesus Johannes den Täufer nicht zum Stellvertreter aller Menschen erwählt und durch ihn alle Sünden weggenommen hätte, hätte er dann alle unsere Sünden wegwaschen können? Er hätte es nicht gekonnt. Das Gesetz Gottes ist gerecht. Es ist gerecht. Er konnte nicht einfach sagen, dass er unser Erlöser ist, dass er alle unsere Sünden weggenommen hat. Er musste unsere Sünden physisch wegnehmen. Warum kam Jesus, Gott, in Menschengestalt zu uns? Weil er alle Sünden der Menschheit kannte, die Sünden des Herzens und des Fleisches. Um alle Sünden der Menschheit wegzunehmen, musste er, der Sohn Gottes, im Fleisch zu uns kommen. Wenn Jesus Christus nicht getauft worden wäre, würden unsere Sünden bestehen bleiben. Wenn er gekreuzigt worden wäre, ohne zuvor unsere Sünden wegzunehmen, wäre sein Tod bedeutungslos gewesen. Es hätte nichts mit uns zu tun gehabt. Völlig bedeutungslos. Als er im Alter von 30 Jahren seinen öffentlichen Dienst begann, kam er zu Johannes dem Täufer am Jordan, um sich taufen zu lassen. Sein öffentliches Wirken begann im Alter von 30 Jahren und endete mit 33 Jahren. Als er 30 war, kam er zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Lass es jetzt so sein, denn es gebührt uns, dies zu tun, damit alle Menschen gerettet und gerecht werden können. Es ist das Richtige. Nun taufe mich. Ja, Jesus Christus wurde zur Erlösung aller Menschen getauft. Weil Jesus getauft wurde und alle unsere Sünden wegnahm und weil alle unsere Sünden durch die Hände von Johannes dem Täufer auf ihn übertragen wurden, wandte Gott selbst seine Augen ab, als Jesus am Kreuz starb. Auch wenn Jesus sein eingeborener Sohn war, musste er seinen Sohn sterben lassen. Gott ist Liebe, aber er musste seinen Sohn sterben lassen. So lag 3 Stunden lang Dunkelheit über dem ganzen Land. Jesus rief kurz vor seinem Tod, Eli, Eli, lama sabachthani? Das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus Kapitel 27 Vers 46. Jesus hat alle unsere Sünden auf sich genommen und für uns das Gericht am Kreuz empfangen. So hat er uns gerettet. Ohne die Taufe Jesu wäre sein Tod bedeutungslos gewesen. Bist du ein Sünder oder ein gerechter Mensch? Ein gerechter Mensch, der keine Sünde in meinem Herzen hat. Wenn Jesus am Kreuz gestorben wäre, ohne alle unsere Sünden wegzunehmen, ohne sich taufen zu lassen, hätte sein Tod die Erlösung nicht vollbracht. Um uns zu erlösen, wurde Jesus von Johannes, dem Stellvertreter aller Menschen, getauft und empfing das Gericht am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Deshalb hat das Himmelreich seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute Gewalt erlitten. Weil Johannes der Täufer alle Sünden der Welt an Jesus weitergegeben hat, konnten die Sünden von ihnen und mir gesühnt werden. Deshalb können Sie und ich jetzt Gott unseren Vater nennen und mutig in das Himmelreich eintreten. In Hebräer Kapitel 10 Vers 18 heißt es, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Seid ihr alle Sünder? Nachdem Jesus bereits alle ihre Schulden abbezahlt hat, müssen sie dann noch Schulden bezahlen? Es gab einen Mann, der aufgrund seines starken Alkoholkonsums bei vielen Gläubigern Schulden machte. Dann, eines Tages, machte sein Sohn ein Vermögen und beglich alle Schulden seines Vaters und zahlte auch einen ausreichend großen Betrag im Voraus. Sein Vater würde keine Schulden mehr haben, egal wie viel er trank. Das hat Jesus für uns getan. Er hat im Voraus mehr als genug für alle unsere Sünden bezahlt. Nicht nur die Sünden unseres Lebens, sondern alle Sünden der Welt. Sie wurden alle an Jesus weitergegeben, als er getauft wurde. Seid ihr jetzt also Sünder? Nein, bist du nicht. Wenn wir dieses Evangelium der Erlösung von Anfang an gekannt hätten, wie leicht wäre es für uns gewesen, an Jesus zu glauben. Aber so wie es ist, klingt es so neu, dass sich viele Leute darüber wundern. Aber das ist nichts Neues. Es existiert von Anfang an. Wir wussten es vorher einfach nicht. Das Evangelium von Wasser und Geist wurde schon immer in der Heiligen Schrift aufgezeichnet und war schon immer in Kraft. Es war die ganze Zeit da. Es war hier, bevor du und ich geboren wurden. Es existiert seit der Erschaffung der Erde. Das Evangelium der ewigen Erlösung. Was müssen wir vor Gott tun? Wir müssen an das Evangelium der ewigen Erlösung glauben. Jesus Christus, der alle unsere Sünden für uns abgewaschen hat, hat es bereits getan, bevor du und ich geboren wurden. Er hat sie alle mitgenommen. Bist du mit Sünde? Nein. Was ist dann mit den Sünden, die du morgen begehen wirst? Sie sind auch in den Sünden der Welt enthalten. Lassen wir die Sorgen über die Sünden von morgen los. Die Sünden, die wir bisher begangen haben, gehörten doch auch zu den Sünden der Welt, nicht wahr? Wurden sie an Jesus weitergegeben oder nicht? Ja, waren sie. Wurden dann auch die Sünden von morgen auf ihn übertragen? Ja, er nahm sie alle ohne Ausnahme. Er hat nicht eine einzige Sünde hinterlassen. Das Evangelium fordert uns auf, von ganzem Herzen daran zu glauben, dass Jesus alle unsere Sünden auf einmal weggenommen und für sie alle bezahlt hat. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, Markus Kapitel 1 Vers 1. Das Evangelium des Himmels ist eine freudige Nachricht. Er fragt uns, ich habe alle deine Sünden hinweggenommen. Ich bin dein Retter. Glaubst du an mich? Unter den unzähligen Menschen antworten nur wenige, ja, ich glaube. Ich glaube, wie du es uns gesagt hast. Es war so einfach, dass ich es sofort verstehen konnte. Diejenigen, die dies sagen, werden zu Gerechten, genau wie Abraham. Aber andere sagen, ich kann es nicht glauben. Es klingt für mich so neu und seltsam. Dann fragt er, sag mir einfach, habe ich alle deine Sünden weggenommen oder nicht? Mir wurde beigebracht, dass du nur die Erbsünde weggenommen hast, nicht aber meine täglichen Sünden. Ich habe gemerkt, dass du zu schlau bist, um mir zu glauben. Ich habe nichts mehr zu sagen, also fahr zur Hölle. Wir wurden gerettet, indem wir an seine vollständige Erlösung glaubten. Alle, die darauf bestehen, dass sie Sünde haben, müssen in die Hölle kommen. Es ist ihre eigene Entscheidung. Das Evangelium der Erlösung geht vom Zeugnis Johannes des Täufers aus. Weil Jesus durch die Taufe durch Johannes den Täufer alle unsere Sünden reingewaschen hat, werden wir geheiligt, wenn wir glauben. Der Apostel Paulus sprach in seinen Briefen viel über die Taufe Jesu. In Galater Kapitel 3 Vers 27 heißt es, denn so viele euer auf Christum getauft worden sind, ihr habt Christum angezogen. Auf Christus getauft zu sein bedeutet, dass wir in Christus sind. Als Jesus getauft wurde, wurden alle unsere Sünden durch Johannes den Täufer auf ihn übertragen und alle unsere Sünden wurden abgewaschen. In 1. Petrus Kapitel 3 Vers 21 heißt es, welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott, durch die Auferstehung Jesu Christi. Nur wer an das Zeugnis Johannes des Täufers, die Taufe Jesu und das Blut am Kreuz glaubt, trägt die Gnade der Erlösung in sich. Empfangen Sie in Ihrem Herzen die Taufe Jesu, das Vorbild der Erlösung, und werden Sie gerettet.